Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Rahmen des Überbegriffes Höhepunkte der Wiener Medizin wollen wir bei unserem Symposium fortfahren. Wir kommen zum nächsten Vortrag und ich darf Herrn Kainberger an das Podium bitten mit seinem Beitrag Wiener Beiträge zur Anwendung der Röntgenstrahlen in Diagnostik und Therapie. Bitte, Herr Kainberger.
Frau Präsidentin, Herr Präsident, vielen Dank für diese ehrenvolle Aufgabe, etwas zur Geschichte der Röntgenstrahlung zu sagen. Und auch herzlichen Glückwunsch für dieses wundervolle Symposium, das Dinge zutage bringt, die wir alle wissen sollten, aber jetzt wirklich lernen können. Die Anwendung der Röntgenstrahlen war ein wirklicher Höhepunkt in der Geschichte der Gesellschaft der Ärzte, und die Radiologen haben, wie ich hier kurz dann zeigen möchte, in den nächsten 12 bis 15 Minuten eine große Rolle gespielt. Und es ist mir auch eine große Ehre und Freude, meinen Fachkollegen Reinhard Warneck, Mitglied des Universitätsrates der Medizinischen Universität, auch hier zu begrüßen. Was wir hier sehen von den Anfängen, und dieses Bild, bitte notabene, stammt aus dem Jahre 1898, zeigt, wie technisch enorm fortschrittlich die Radiologie hier in Wien begonnen hat. Es ist das Bild eines Chemikers, nämlich Josef Maria Eder, der das zusammen mit Familienmitgliedern gemacht hat und der sich sehr beschäftigt hat, bereits 1896, also nicht einmal ein Jahr nach der Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen, die Möglichkeiten dieser Strahlen fotografisch auszureizen. Und es ist auch wirklich beeindruckend, wenn man sich klinische Bilder ansieht, die von diesem Team gestaltet werden. Also man würde erst bei genauerem Hinsehen feststellen, dass es sich um derartig alte Bilder handelt. Sie unterscheiden sich nicht wirklich von der Qualität der Filmradiographie, wie wir sie ja bis vor 10, 15 Jahren gekannt haben. Entscheidend waren der 17. und der 24. Januar 1996, das waren Sitzungen in der Gesellschaft der Ärzte, wo das erste Mal medizinische Anwendungen der Röntgenstrahlen vorgestellt wurden. Und das ist hier ein Beispiel, das ich dem Buch von Helmut Elligast entnommen habe, 100 Jahre medizinische Radiologie in Österreich. Das war eines der ersten Röntgenbilder für medizinische Anwendungen weltweit. Und diese Röntgenbilder sind hier in Wien als erstes entstanden. Über die Weihnachtsfeiertage 1895-96 haben sich einige engagierte Ärzte zusammengetan, nachdem sie über die Physiker erfahren haben von der Entdeckung von Wilhelm Conrad Röntgen, und haben das hier in diesen Räumen, damals nur wenige Jahre alt, das Bildradarhaus war noch sehr jung, vorgestellt. Und man darf nicht außer Acht lassen, dass Wilhelm Conrad Röntgen selbst seine Entdeckung in der Physikalischen Gesellschaft in Würzburg am 20. Januar 1896 vorgestellt hat. Sie sehen, was das wirklich für ein Höhepunkt gewesen ist, den wir diesen Pionieren der Radiologie, vor allem, die ist hier zu nennen, Dr. Wieser, verdanken. Es hat dann anschließend, und ich möchte mich jetzt dann, weil diese Zeit der ersten medizinischen Anwendungen der Röntgenstrahlen ja wissenschaftlich vielfach bereits bearbeitet und analysiert wurde, derzeit etwas zuwenden, die danach war, mit dem Schwerpunkt des vorgegebenen Rahmens heute 1930 bis 1960. Und etwas, was kaum bekannt ist, aber was wir verdanken in der Publikation von Joachim Wieder, dem derzeitigen Chef der Radioonkologie hier bei uns in Wien, ist, dass es einen ganz großen Disput gab zwischen Physikern und Radiologen, soweit man sie als Radiologen noch bezeichnen darf, denn das Fach hat es ja damals noch gar nicht gegeben, wie denn eigentlich Röntgenstrahlen biologisch wirken. Und Sie sehen, dass es hier zwischen Ernst Mach und Ludwig Boltzmann, also eine, wie hier Joachim Wieder schreibt, lively controversy about the agent causing the biological effects gegeben hat, wobei ursprünglich die Physiker postuliert haben, oder zumindest Boltzmann, dass es sich dabei um elektrische Entladungen und Oszillationen, also nicht ionisierende Strahlung handelt, oder handeln muss. Und es war dann einer der Pioniere der österreichischen Radiologie, der erste muskuloskeletale Radiologe, den wir hatten, nämlich Robert Kinböck, der dann ein entscheidendes Experiment durchgeführt hat, um zu zeigen, dass es eigentlich wirklich eine neue Art von Strahlung ist, so wie es Wilhelm Conrad Röntgen ursprünglich ja auch postuliert hat und so publiziert hat. Robert Kinböck war einer der ganz großen Pioniere neben Guido Holzknecht und Leopold Freund. Und er hat sich sehr beschäftigt mit der muskuloskeletalen Radiologie. Sie sehen hier ein Bild aus dem Fundus des Josephinums, einer Handverletzung. Sie sehen also eine richtige, man würde simplifiziert sagen, Handverrenkung, eine Unterarmfraktur, die dann verheilt ist, die hier von ihm angefertigt wurde. Und er hat sich also dann auch damit beschäftigt und eigentlich, man würde heute sagen, in hochmoderner Weise im Jahre 1910 in der Zeitschrift Fortschritte auf dem Gebiet der Röntgenstrahlung auch dargelegt, nach welchem Konzept diese Handgelenksfrakturen eigentlich zu klassifizieren und zu unterteilen sind. Jahrzehnte später, und ich denke, dass das dem gar nicht bekannt war, ist dann ein Amerikaner in St. Louis dazu übergegangen, die sogenannte John Gillula, die Gillulaschen Bögen zu beschreiben. Und Sie sehen eigentlich, dass das alles schon 60 Jahre vorher in genau ähnlicher Weise von Robert Kinböck erkannt wurde. Und was er vor allen Dingen verstanden hat, war, es geht hier nicht nur um die Knochen, es geht hier vor allen Dingen um die Bandverletzungen. Und deshalb war das auch eine Doppelpublikation, die er hier zu diesem Thema gemacht hat. Robert Kinböck ist mit vielfältigen Eponymen in Verbindung gebracht und das ist keine komplette Liste der Eponyme, die nach ihm benannt sind, die ich hier in einem alten Lexikon entnommen habe. Es gibt noch einige zusätzlich, aber Sie sehen, was das für eine ungeheure wissenschaftliche Fantasie und Innovation gewesen ist, die dieser Mann hier auf den Weg gebracht hat. Und wir haben auch vor einigen Jahren hier eine Vitrine im Untergeschoss des Billroth-Hauses zusammengestellt, um seine Leistungen zu würdigen, übrigens auch dann in späterer Folge die von Landsteiner und auch einigen anderen Pionieren. Und das kann man heute noch auf der Homepage der Gesellschaft der Ärzte abrufen, die ja mittlerweile sich zu einem großartigen Fundus an medizinhistorischem Wissen entwickelt hat. Nun zum Jahr 1930. Das paradigmatisch für diese Zeit gewesen ist. Und wie auch andere Referenten habe ich gesehen, bin ich ebenso in den Keller des Billroth-Hauses gegangen, um in der Wiener Klinischen Wochenschrift nachzulesen und habe mich beschäftigt mit der Frage, welche radiologischen Inhalte eigentlich in den ersten 6 Monaten hier zu finden waren. Und Sie sehen, da ist einiges passiert. Hier ist eine Abbildung von einer verschluckten Gabel. Und es gab also von den etwa 30 Stellungnahmen zu radiologischen Inhalten, die in 6 Monaten stattgefunden haben, also doch eine beträchtliche Anzahl, das Thema Strahlentherapie. Es gab dann einiges von Radiologinnen und Radiologen. Es gab aber noch mehr von Nicht-Radiologen, die auf röntgenologische Dokumente Bezug genommen haben. Wobei ich in diesem Fall Arthur Schüler als Radiologen gezählt habe, weil auch in der Wissenschaft als solcher geführt wird. Die Themen waren sehr unterschiedlich und was für mich eine große Überraschung war, denn ich bin davon ausgegangen, dass das alles allgemein Radiologen waren, die sämtliche Gebiete abgedeckt haben und nachdem es auch einen Facharzt für Radiologie und Strahlentherapie nicht gab, sondern nur für Radiologie auch Strahlentherapie durchgeführt haben. Es gab hier doch schon etwas sehr Modernes, nämlich eine Art Subspezialisierung. Jeder von den hier genannten, die da vorkommen, hat eigentlich sein Gebiet behandelt. Und das ist etwas, was ich dem Fach Radiologie auch heute wünsche, nämlich, dass diese Subspezialisierung weiter vorangetrieben wird. Wer in dieser Zeit, glaube ich, aus Zufall keinen Vortrag gehalten hat, war Gottwald Schwarz. Das ist auch einer der führenden Köpfe dieser Zeit gewesen, der auch 1938 emigrieren musste und der mit der Gesellschaft besonders verbunden war, weil er auch zum Festvortrag 1937 eingeladen wurde, wie Herr Zeitelhofer hier auch eruieren konnte. Wer auch mit der Gesellschaft sehr eng verbunden war, war Stansky, der sich speziell auch damals schon und später hat er eine dicke Monographie herausgegeben im Springer Verlag mit Herz und Lunge beschäftigt hat. Andere Themen, das war natürlich naturgemäß ein Schwerpunkt, war die Früherkennung der Tuberkulose, hier dargestellt in einem Beitrag von einem Internisten des Wilhelminenspitals, der vorher der Leiter des Baggeracken-Tuberkulose-Lazaretts und später der dritten medizinischen Abteilung gewesen ist. Und was wir hier auch sehen, ist, dass Felix Fleischner sich dazu Stellung genommen hat, ein Radiologe, der auch 1938 emigrieren musste, nachdem dann die heute weltbekannte Fleischner Society benannt ist, die also mehr ein Club als eine wissenschaftliche Gesellschaft von den höchstrangigsten weltweit aktiven Thorax-Radiologinnen und Radiologen ist und die dann er als späterer Professor in Boston sehr stark mit beeinflusst hat in ihrer Gründung. Arthur Schüller, den ich bereits kurz erwähnt habe, ist der weltweit erste Neuroradiologe gewesen. Auch er musste 1938 emigrieren und nach ihm ist die Schüller-Christian-Hand-Erkrankung bekannt. Und Sie sehen hier aus dem Jahre 1930, wie er zusammen mit Haag Jari einen Fall einer Xanthomatose, und um das dürfte es sich hier handeln, ausführlich genau vorstellt und beschreibt. Und das sind genau diese Fallbeschreibungen gewesen, die es damals in dieser Zeit gegeben hat und wo alle voneinander ihr Wissen, untereinander ihr Wissen austauschen konnten. 1939 bis 1945 ist in der Forschung der Radiologie noch ein weißes Blatt und gemeinsam mit Daniela Ange, da haben wir uns vorgenommen, das auch etwas zu beleuchten näher und die Arbeiten laufen gerade. Man muss dazu sagen, dass grundsätzlich die Gesellschaft der Ärzte 1938 zu existieren aufgehört hat. Was dann gekommen ist, war eine neu benannte Gesellschaft mit völlig neuen Leuten. Der Vorstand der Gesellschaft der Ärzte konnte ja 1938, wie Karl-Heinz Tragl sehr detailliert beschreibt, gar nicht mehr zusammentreten, weil die Mitglieder des Vorstandes sich zum Großteil gar nicht mehr aus den Häusern trauen oder den Wohnungen trauen konnten, um sich zu treffen. Also die Gesellschaft ist eigentlich dann vom damaligen Präsidenten Eiselsberg mehr in sich kollabiert und war nicht mehr existent. Und das Nachfolge, Nachfolgeorganisation war dann eine medizinische Wiener Gesellschaft oder so ähnlich hat sie geheißen. Und 1945 sind wieder völlig neue Leute gekommen, die eigentlich mit den Jahren davor gar nichts zu tun hatten. Und von der Radiologie ist nur mehr übrig geblieben Ernst-Georg Meyer, der auch der Chef der Radiologischen Klinik wurde und der aber dann 1945 sofort entlassen wurde und dann nach Uruguay ausgewandert ist. Robert Quimberg gab es noch, der war ein alter Herr, der dann nur als Privatgelehrter gearbeitet hat. Bertram Psenner, der spätere Chef der Radiologie in den 70er Jahren, kam als junger Kollege jetzt in das Gebiet des Faches, der immer wieder, aber unterbrochen vom Kriegsdienst, hier in Erscheinung getreten ist. Nach 1945 haben wir vier historische Phasen versucht zu definieren, nämlich 1945 bis 1954 die Zeit des Ressourcenmangels. Das ist natürlich für ein technologisches Fach ein ungeheures Problem, aber auch gleichzeitig der Einführung der Nuklearmedizin, die sehr stark ausgegangen ist von der Klinik Fellinger. Hier sehen Sie ein Beispiel eines, das dürfte auf Bertram Psenner zurückzugehen, einer Aufnahme nach Schüller vom 2. Mai 1947. Also diese Tradition der Kopf-Hals-Radiologie hat doch immer noch eine starke Rolle gespielt. In den 60er und 70er Jahren gab es eigentlich eine sehr stark zersplitterte Kleinteiligkeit. Es gab keine homogene Kraft der Radiologie. Es gab verschiedene Röntgenstationen, die teilweise untereinander konkurrierten und auch sehr viel Ressourcenmangel hatten. Dann hat sich das Fach langsam erholt in den 70er und 80er Jahren durch die Schnittbilddiagnostik und die interventionelle Radiologie. Und man muss sagen, vor allen Dingen durch die Etablierung des Europäischen Röntgenkongresses ab Beginn der 90er Jahre wird heute dieses Fach als und auch Wien von Außenstehenden als Welt- oder Hauptstadt Europas angesehen und hat eine wissenschaftliche Kraft entwickelt, die sicherlich sehr weit nach vorne geht. Das heißt, 1896 haben wir die ersten medizinischen Anwendungen hier gehabt und wirkliche technische, chemische und physikalische Höchstleistungen, die wir hier beobachten können. Die radiologischen Themen waren in Wien der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts integraler Bestandteil des medizinischen Diskurses Und der paradigmatische Wechsel nach 1945 ist dann in einer Aufsplitterung resultiert, die bis Anfang der 90er Jahre gedauert hat, bis dann zu einer organisatorischen Einheit das alles wieder entwickelt werden konnte. Und es gibt dazu zunehmend historisches Material. Vor kurzem ist eine Monographie erschienen, eine Biografie über Arthur Schüller, die Sie hier sehen. Und es sind auch einige Filme entstanden, die man sich im Internet abrufen kann. Vielen Dank.